Kunstradio. Radiokunst.
Soundseeing Metropolis München, ein Originalton-Klangbild von Paul Wür.
Bei mir haben die ist es ja eine Stadtführung. Ne? Und damals, da spielen die Wörter eine ganz große Rolle. Das ist das Zeichen dafür, dass das nun kein Musiker gemacht hat. Das hat ein Schreiber gemacht, dieses Stück. Ne? Und deshalb unterscheidet sich es von Stücken von Musik. Und deshalb, das ist wahrscheinlich das Fremde, das Neue. Da gibt es noch ganz wenige Stücke, jedenfalls wenige von Schreibern.
Vielleicht haben Sie gerade das Gefühl, dieser Klang- und Geräuschkulisse aus der Metropole München nicht gewachsen zu sein. Der Grund hierfür liegt jedoch weniger bei Ihnen und Ihrem Gehör, als in der Tatsache, dass Soundseeing Metropolis München fürs Hören mit Kopfhörer konzipiert ist. So viele Klänge und Geräusche, fein geschnitten und ineinander verwoben, können nur auf diese Weise differenziert genug wahrgenommen werden. Wenn wir Ihnen gegen Ende der heutigen Sendung noch einmal einen Ausschnitt aus Soundseeing Metropolis München vorspielen, werden wir Sie auf jeden Fall zuvor an Ihre Kopfhörer erinnern. Das Originalton-Klangbild von Paul Wür entstand 1984 im Auftrag von Klaus Schöning vom WDR und es dokumentiert den neuesten Stand in der Originaltonarbeit des Schriftstellers Paul Wür. Paul Wür war Mitte März in Graz und in Wien auf Vorlesungsreise unterwegs. Wir haben dies für unsere heutige Sendung, zu der Sie Marie-Louise Angerer begrüßt, genutzt. Neben Ausschnitten aus dem Referat von Paul Wür spielen wir Ihnen verschiedene Beispiele aus seinen sogenannten Originalton-Hörspielen vor.
Paul Wür, geboren 1927 in München. Publikationen unter anderem Gegen München, 1970 erschienen. So spricht unser Einer, ein Originaltextbuch, 1973. Das falsche Buch, 1983. Der faule Strick, 1987. Hörspiele unter anderem 1963, Das Experiment, 1966, Die Hochzeit verlassen, 1967, Wenn Florich mit Schachter spricht, 1968, Fensterstürze. Originalton-Hörspiele 1971, Das Preislied, 1972 Trip Null, 1973 Verirrhaus, 1976 Viel Glück, 1984 Soundseeing Metropolis München. 1971 wird Paul Wür mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet, 1976 erhält er die Ludwig-Thoma-Medaille, 1977 den Literaturförderpreis der Stadt München und 1984 den Bremer Literaturpreis.
Greifen wir jetzt aus dieser Liste zwei Daten und zwei Titel heraus, die für die weiteren Arbeiten Paul Würs wegweisend waren. Da ist zum einen das Buch Gegen München, gerade noch rechtzeitig 1970 zur Buchmesse erschienen, und da ist zum anderen das Preislied, Paul Würs erstes Originalton-Hörspiel, für das er 1971 den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhält. Beide Stücke sind untrennbar miteinander verbunden. Wir schreiben die Jahre 1967-68. Die ersten Wellen der Studentenbewegung ergreifen auch die Universitätsstädte in der Bundesrepublik Deutschland. Paul Wür lebt mittendrin und will die Ereignisse und Erfahrungen literarisch aufarbeiten. seine Antwort auf 1968, ein Großprojekt zu gestalten, das das Bewusstsein der 60er Jahre dokumentieren soll. Gegen München, eine Komposition aus dramatischen, lyrischen und epischen Figurationen, ist die erste Realisation dieses Vorhabens. Doch der erhoffte Durchbruch bleibt aus. Paul Würr gibt Gegen München jedoch nicht auf. Er plant, daraus ein Hörspiel zu entwickeln. Und damit gerät er in eine andere Bewegung, die ebenfalls in diesen Jahren einschneidende Neuerungen verheißt. Die Rede ist vom sogenannten neuen Hörspiel, zu dem nicht länger mehr ausschließlich die literarische Vorlage gehören soll, sondern Hörspiel soll alles sein, was man hörbar machen kann. Geräusche und Musik und die Verbindung all dieser Elemente. Damit gehört zum neuen Hörspiel auch das Arbeiten mit sogenannten Originaltönen. Und wir werden gleich von Paul Würr selbst hören, wie er damit angefangen hat. Denn die Mittel des traditionellen Hörspiels versagen auch für Würr, um akustisch so etwas wie ein Gesamtbewusstsein der 60er Jahre darzustellen. Die Idee kam von einem Freund. Beschaffe dir das Rohmaterial, doch für dein Hörspiel selbst. Geh auf die Straße und befrage ganz einfach die Leute.
Als ich im Sommer 1970 mit den Aufnahmen begann, rechnete ich mit großen Schwierigkeiten. Jedoch, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, gab man überall, auf den Straßen, in den Lokalen und Wohnungen bereitwillig Antwort auf meine Frage, wie man sich in unserem Staat fühle, wie man die Situation und die Lebensbedingungen beurteile. Nachdem ich meinerseits erklärt hatte, was ich mit den auf Tonband aufgezeichneten Antworten, Aussagen und Meinungen zu tun beabsichtigte. Das allerdings konnte ich damals nur ungenau formulieren. Ich musste selbst in einer neuen Arbeitsweise erst Erfahrungen sammeln. Zunächst erklärte ich jeden einzelnen Befragten vor der Aufnahme nur Folgendes. Es handele sich vorerst um das Basismaterial für ein Hörspiel. Alle waren einverstanden damit, dass ich aus den besprochenen Bändern diejenigen Passagen, die mir für die Erschaffung eines Gesamtbewusstseins geeignet erschienen, auswählen, diese Passagen kombinieren und in andere, allerdings nicht beliebige oder verfälschende Zusammenhänge bringen würde. Sie alle waren also einverstanden damit, dass ihre individuellen Aussagen Teile einer überindividuellen Aussage würden. Wie ein solches Gesamtbewusstsein entstehen könnte, zeigte sich mir in Einzelnen erst während meiner Weiterarbeit. Nach den Aufnahmen mit Personen aus allen Altersgruppen und allen sozialen Schichten schrieb ich das gesammelte Material ab, das auf 25 Bändern von je einer halben Stunde Laufzeit vorlag. Da ich mich bei der weiteren Arbeit ausschließlich vom Material bestimmen lassen wollte und vorhatte, das Spiel aus Ansätzen zu entwickeln, die ich im Material vorfinden würde, da ich das geplante Gesamtbewusstsein mit allen wesentlichen Intentionen der befragten Personen zum Sprechen bringen wollte, war diese Schreibarbeit nötig. Und nicht nur deshalb, als ich nämlich zu lesen begann, bemerkte ich zum ersten Mal Sätze, die in besonderem Maße oft auch gegen den Willen des Sprechenden kennzeichnend waren, die mir jedoch während der Gespräche, so wie beim Abhören der Bänder, nicht aufgefallen waren. Ich isolierte sie und hatte nun Bruchstücke von Aussagen, in denen sich mit verblüffender Eindeutigkeit die wirklichen Meinungen und Urteile der befragten Personen zu erkennen gaben. Der Redefluss hatte verschleiert.
Seit das Preislied 1971 vom Bayerischen und Norddeutschen Rundfunk gesendet worden ist, ist Paul Würr unermüdlich dabei, seine Arbeit mit Originaltönen, mit dem sogenannten Originaltonhörspiel, theoretisch zu analysieren. So hat Würr unter anderem immer wieder betont, dass, wie etwa im Preislied, die Satzstücke oder Satzverschnitte vieler verschiedener Menschen nicht ohne weiteres als die wirklichen Meinungen dieser Menschen genommen werden können. Vielmehr handelt es sich um wahrscheinlich wirkliche Meinungen, Meinungen, die der Prozedur des Schneidens, Kombinierens, der Montage unterworfen, ein Gesamtbewusstsein bloßlegen, welches im alltäglichen Sprechen, im Miteinander kommunizieren, nur verschleiert zutage tritt.
Damals wurde mir zusätzlich klar, dass ich das Material weitgehend zerlegen musste, nicht nur, um durch die Kombination der Bruchstücke bestimmte, allen gemeinsamen Verhaltensweisen erkennbar zu machen, sondern auch, um alles Private ausscheiden zu können. Beim dritten Arbeitsabschnitt wurden die herausgelösten Teile kombiniert. Es entstanden Figurationen. Die Figurationen in meinem O-Ton-Hörspielen sind immer kleine Einheiten, in denen sich die von mir erwähnten Intentionen eines Gruppenbewusstseins erzählerisch, szenisch oder lyrisch entwickeln. Alle Figurationen werden dann zu einer Gesamtfiguration verbunden, zum Beispiel zum Absingen eines Preisliedes.
Sehr viel friedliebende Menschen.
Ich habe den Kriegsdienst verweigert, wirklich aus Überzeugung, und bin eben jetzt durch meine berufliche Situation mehr oder weniger hineingeschlittert, dass ich also bei einer Großfirma jetzt mitarbeite, zwar selbstständig, auf eigene Rechnung, aber wir arbeiten also hier für die Rüstung.
Ich will ja gar nicht politisch werden.
Wir setzen hier Geräte für die Bundeswehr in Stand und ich finde also...
Ich will ja gar nicht politisch werden, aber...
Natürlich ist es gegen meine Überzeugung eigentlich, im eigentlichsten Sinne.
Wir haben doch gar nichts gewusst, was da eigentlich vorgegangen ist.
Eigentlich, im eigentlichsten Sinne. Aber auf der anderen Seite muss ich mir sagen, warum soll ich nicht auch an dem Geschäft teilnehmen? Denn das Geld, das hier verbraten wird und wirklich in enormen Mengen, das sind also schon astronomische Zahlen, so für einen kleinen Bürger normalerweise.
Das irritiert mich, weil wir das nicht gewusst haben.
Die müssen wir doch von unseren Steuergeldern alle wieder bezahlen. Und wenn wir das Geld schon bezahlen, so denke ich mir wenigstens, warum soll man dann von diesem Geld nicht auch ein bisschen was verdienen?
Wir haben doch gar nichts gewusst, was da eigentlich vorgegangen ist.
Wenn sich die jungen Leute sagen...
Und die Jungen werfen aber das vor...
Das ist ein Betrieb, die hier für Rüstung arbeiten. Und denkt man nur an Firmen, die also... Ich kenne viele, die in meinem frühen Betrieb gearbeitet haben, die jetzt auch Firmen arbeiten, die Panzer herstellen und Panzer ausrüsten. Die sind also auch gegen Bundeswehr und gegen... jegliche Aggressionen, sehr friedliebende Menschen, die also auch bei der Aktion für Kriegsdienstgegner sind und so weiter. Aber die denken sich da auch eigentlich gar nichts dabei, weil die alle sagen,
weil wir das nicht gewusst haben.
Das zählt in gewisser Weise nicht. Wenn wir Paar hier, die kleine Gruppe, sollten diese kleine Gruppe sich vielleicht auch zu Tausenden ausweiten. Wenn wir hier nicht mitarbeiten würden, dann würde es gar nichts ausmachen.
Und die Jungen werfen aber das vor, wir sind schuld am Krieg. Und das irritiert mich, weil wir das nicht gewusst haben.
Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd.
Ich glaube nicht, dass sich da junge Menschen da ein Gewissen draus macht.
Und ich glaube, wenn heute die jungen Leute, wenn wir wieder in der Lage wären, dann wären sie genauso hypnotisiert, als wie wir hypnotisiert worden sind.
Dann finde ich also, wenn man hier das mit ins Spiel bringen möchte, dass hier sehr viele an der Rüstungsindustrie mitarbeiten, muss ich sagen, ist das also fast unumgänglich. Denn es arbeiten heute so viele Leute an der Industrie, an der Rüstungsindustrie mit, die es gar nicht wissen. Das ist also ein sehr hoher Prozentsatz, das ist erwiesen, der überhaupt nicht weiß, dass er für die Rüstung arbeitet. Und
wir haben doch gar nichts gewusst, was da eigentlich vorgegangen ist.
Diejenigen, die es dann wissen, warum sollen sich die daraus ein Gewissen machen?
Und die Jungen werfen aber das.
Das ist also meines Erachtens auch ein Faktor, den man genau ins Auge fassen muss, was eigentlich passieren würde, wenn unsere Bundeswehr jetzt wirklich nicht mehr existieren würde. Würden also doch ein ganz schöner Wirtschaftszweig würde zusammenbrechen.
Und ich glaube, wenn heute die jungen Leute...
Natürlich ist es gegen meine Überzeugung, eigentlich im eigentlichsten Sinne, im eigentlichsten Sinne, eigentlich im eigentlichsten, im eigentlichsten, im eigentlichsten, im eigentlichsten.
Ausschnitt aus dem Preislied. Neben der theoretischen Analyse des sogenannten Originaltonhörspiels ist Paul Würr auch immer wieder gezwungen gewesen, seine Arbeit am Schneidetisch zu legitimieren, diese Manipulation und Zerstörung von Authentizität, die ihm vorgeworfen wurde, zu rechtfertigen. So konnte man beispielsweise 1972 noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgende empörte Kritik an der Arbeit Paul Würs finden. Unter dem Titel »Der Mensch verschwindet am Schneidetisch« schrieb damals Wilhelm Genazzino aufgebracht.
Paul Würr hatte für sein Stück 12,5 Stunden Redematerial gesammelt. Die Interviewten hatten bei den Aufnahmen die Vorstellung, hier könnten sie sprechen. Das Originaltonhörspiel war mit seinem Anspruch vor sie hingetreten. Ihr, die ihr sonst nur das Schweigen habt, sollt nun das Sagen haben. Und es geschah, was bei der Produktion geschehen musste. Aus dem großen Vorrat des Gesprochenen wurden einzelne Sätze verwendet, die in der Zusammensetzung und im Zusammenhang mit vielen anderen Sätzen anderer Menschen bestimmte Effekte, Verläufe, Strukturen ergeben, die den künstlerischen Haushalt des Originaltonhörspiels zu bestreiten haben. Wer dafür eine Formel lesen will, kann sie kriegen. Wer Personen durch Reden auf Tonband zunächst zum Vorschein bringt, kann sie durch Bandschnitt wieder verschwinden lassen. Denn der Schnitt, insbesondere der virtuos gehandhabte Schnitt, ist das wichtigste Regiewerkzeug bei der Produktion von Originaltonhörspielen. Wörtlich: Regisseur und Autor können ihren Lieferanten das Wort abschneiden. Wer seine Satzlieferanten so behandelt, behandelt sie wie Stehaufmännchen, denen an jedem Punkt ihres Sprechens das Reden abgedreht werden kann. Es kommt am Ende ein monströses Reden heraus, das sich zwar mit Authentizität schmückt, in dem aber niemand mehr kenntlich ist. Wenn sich das Originaltonhörspiel nicht um seine Progression bringen will, muss es wirklich Menschen nicht nur verwenden, sondern kenntlich machen. Es muss exemplarisch Einzelne vor das Mikrofon bringen.
Auf diese Kritik antwortet Paul Würr und zitiert sich selbst dabei aus einem Gespräch mit dem Hörspielmacher und Theoretiker Klaus Ramm.
Ich habe bei der Arbeit am Preislied das erste Mal erkannt, dass ich durch die Isolation von Satzbruchstücken oder das Abkappen der Sätze die Intentionen viel deutlicher herauskristallisierten. Der Redefluss eines solchen Textes verschleierte den Zusammenhang auch für den Sprechenden selbst. Durch das Herausholen einzelner, für mich ganz wesentlicher Partikel, konnte ich die manipulierte, die vorfabrizierte Sprache, diese vorfabrizierte, manipulierte Meinung aufbrechen. Ich konnte damit den Text bis zur Kenntlichkeit treiben, wie Ernst Bloch sagt. Doch ein Wort zum Abkappen: die Satzreste, Satzbruchstücke verursachten innerhalb der Figurationen einen Schwung, einen Rhythmus, eine Sprachgeste, die mich schon von Anfang an erinnerten an die Strophen eines Gedichtes, weshalb ich sofort auch dazu überging, meine Figuration in Gedichtform niederzuschreiben. Wie ich schon einmal erwähnte, ich musste auch zerlegen, um alles Private ausscheiden zu können. Und ich wollte den Hörern nicht in dem Sinn vorarbeiten, dass sie sich über die am Spiel Beteiligten amüsieren könnten. Wenn in meinen Spielen also so viele Stimmen laut werden, dann auch deshalb, um dies zu vermeiden.
Diese Harmonie.
Freiheitliche Demokratie, wo eben die Freiheit da ist. Wo eben die Freiheit da ist. Wo eben die Freiheit da ist.
Ja, was unsere Freiheit unterstreicht, ist natürlich mit das. Ich habe mich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht und es kann also praktisch jeder, der die Voraussetzungen mitbringt.
Die Erfolgsmöglichkeit ist zweifellos geboten.
Das ist ganz einfacher Gang. Man gibt es im Gewerbeamt, man meldet das Gewerbe an, dem man also tätig sein möchte, und es geht automatisch zur Handelskammer, Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer und dann zum Finanzamt. Dann bekommt man also seine Bescheide und man kann dann beginnen. Das hängt also von jedem persönlich ab, was er aus dem, was er kann, was er daraus macht. Ich habe beispielsweise einen früheren Freund, der hat sich jetzt vor 7 Jahren, allerdings ist es schon her, selbstständig gemacht. Er hat also auch mehr oder weniger mit nichts angefangen, er hat von seinem Vater ein kleines Kapital bekommen. Nichts. Mehr oder weniger. Nichts.
Alle Ehre, muss wirklich sagen. Gell.
Aber er hat mehr oder weniger so nichts gehabt.
Wie es geht, gell. Ich habe ja auch nicht viel Rente. Aber man muss sie halt immer einteilen, so gut es geht.
Kleines Kapital. Kleines Kapital. Kleines Kapital.
Es ist nicht so viel, gell. Ich habe nur 275 Mark.
mehr oder weniger nichts.
Es muss sich halt jetzt nach der Strecke decken, gell?
Es muss jemand auf alle Fälle einen guten Schuss Optimismus haben, weil sonst kommt er nie dazu, sonst hat er tausenderlei Bedenken.
Alle Ehre, muss ich wirklich sagen, gell?
Hat auch mit einem Mann begonnen, hat heute, ich glaube, so an die 30 Leute und zwei eigene Werkstätten und also so sehr groß ins Geschäft eingestiegen, ist so zum Kapitalisten geworden, wie man so schön sagt. Ist so zum Kapitalisten geworden. Und das möchte ich sagen, ist also doch etwas, was man betonen muss, dass das natürlich nicht in jeder Gesellschaftsstruktur und in jeder politischen Form möglich ist, dass hier ein junger Mensch hergeht und sagt, also ich möchte nicht mehr Arbeiter sein oder Arbeitnehmer sein.
Alle Ehre, muss ich wirklich sagen. Gell.
Ich bin auch wirklich ein Arbeiter.
Alle Ehre, muss ich wirklich sagen. Gell.
Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Bitte, man hat doch heutzutage die Möglichkeit, wenn man gut arbeitet, verdient man gut. Und wenn man dann noch das Glück hat, ist doch heute unsere Wirtschaft so, dass dich in irgendeinem Branchenzweig, wenn du wirklich meinst, du verdienst zu wenig und die anderen verdienen zu wenig, dass du die Möglichkeit hast, dich selbstständig zu machen.
Dass hier ein junger Mensch hergeht und sagt, also ich möchte nicht mehr Arbeiter sein oder Arbeitnehmer sein, sondern ich möchte mich selbstständig machen. Und es ist nicht durchaus erforderlich, dass man also hier eine immense Menge von Kapital hat.
Ja, es ist nicht so viel. Ich habe nur 275 Mark.
Etwas Klebernis und etwas Mut.
Ich stellte das Preislied sehr oft in der Öffentlichkeit vor und immer wieder gab es erregte Diskussionen. Der Glaube an die Authentizität nahm manchmal, besonders bei Jugendlichen, geradezu fanatische Formen an. Das dürfte sich inzwischen wenig geändert haben. Man will sich an etwas halten können, an etwas Wirkliches. Ich dagegen fasste schon damals in dem Gespräch mit Klaus Ramm authentisch übertreibend zusammen. Für mich entsteht aus all diesen Partikeln so etwas wie eine zweite Authentizität. Eine Authentizität allerdings, die mir ehrlicher und kritischer erscheint als die erste. Die erste Authentizität ist für mich keine, die ist überhaupt nicht herstellbar, die gibt's nicht. Ich stelle also eine zweite Authentizität her, die offen manipuliert ist, sagte ich zu Klaus Ramm. Und weiter, ich behaupte gar nicht, so ist die Wirklichkeit. So kann ich nur behaupten, ist die Wirklichkeit, wenn sie durch meinen Kopf, der hier figuriert, hindurchgeht. Also, meine Person gehört offensichtlich dazu. Würde ich sie wegnehmen, was ja überall geschieht, und würde ich dann behaupten, das ist die Wirklichkeit, das ist dann für mich Manipulation.
Klaus Ramm hat die Hörspielkonzeption von Paul Wür zusammengefasst.
Mit dieser Konzeption stellt Wür sich bewusst in Widerspruch zu einer Reihe von interessanten und wichtigen Originalton-Hörspielmachern, die durch den zitierten Originalton einzelne Menschen, einzelne Schicksale direkt zur Sprache bringen wollen. Sie nehmen aber dafür in Kauf, dass ein von Mikrofon, Raum, Personen, Hörspielmachern, Redakteur, Programm, durchgängig bestimmter Ausschnitt der Wirklichkeit als Wirklichkeit selbst verstanden wird.
Das war mir so unwahrscheinlich.
Nur weil es gut ist.
Das finde ich sehr richtig und sehr schön. Hier kann etwas nach oben schießen.
Möglichst noch zu übersteigern direkt.
Das finde ich wunderbar. Das finde ich herrlich.
Es sind sehr viele Leute auf dem richtigen Weg.
Und das muss ich sagen, das ist schon ein sehr großer Vorteil unserer Demokratie und unseres Systems.
Freiheitliche Demokratie, wo eben die Freiheit da ist. Wo eben die Freiheit da ist. Wo eben die Freiheit da ist.
Das muss man schon unterstreichen.
Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Ich möchte bloß ein Beispiel, bei uns zum Beispiel als Kraftfahrer, wenn wir jahrelang fahren und wir würden sagen, gut, unser Chef, der zahlt uns zwar gut, aber der verdient noch mehr als wir. Ja bitte, wir haben die Möglichkeit, dass wir sagen, gut, jetzt sparen wir unser Geld zusammen, jetzt machen wir unsere Unternehmerprüfung, kaufen wir unseren Lastwagen, vielleicht verdienen wir mehr.
Es wird viel zu wenig beachtet bei der ganzen Verdammung des Kapitalismus und so, dass eigentlich... Wenn einmal einer drin ist, dann wird er bestimmt nichts dagegen haben, dass er Geld verdient, dass er Geld hat.
Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, finde ich, also die, die glauben, ausgebeutet zu werden, die sehen bloß das, was der Chef verdient. Ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Aber das Risiko zum Beispiel, bei unserem Betrieb.
Und wirklich die Verantwortung zu tragen dafür und die da wirklich, sagen wir es, der Kapitalist, wenn man ein Unternehmer her, der gut verdient und so, der gutes Unternehmen hat, die Verantwortung und die Sorgen und...
Man muss auch ein relativ großes Risiko mit in Kauf nehmen.
Man sagt Ja dazu und lernt leiden.
Weil man da doch wirklich sagt, gut, die verdienen gut, aber die tragen das Risiko. Zum Beispiel bei uns ist es so, es kann jederzeit passieren, du bist ja selber aus der Autobranche, eine Wand geht kaputt, eine Mutter geht kaputt. Na gut, dann sind ja gleich 4.000 oder 5.000 Mark Reparaturen fällig.
Es ist alles scheiße.
Die Verantwortung und die Sorgen und...
Dass man verzweifeln kann, geschieht doch wiederum im Rahmen der Ordnung.
Ein Arbeiter zum Beispiel, der arbeitet seine 8 Stunden, geht in der Früh rein, geht am Abend raus, kassiert seinen Lohn.
So was Faszinierendes.
Freilich hat Verantwortung für seine Arbeit, aber sonst eigentlich kann er am Abend ruhig schlafen. Und der Unternehmer.
Es ist alles scheiße.
Und der Unternehmer.
Und das ist natürlich jetzt überhaupt der große Wurm.
Und der Unternehmer.
Man muss immer irgendwie befürchten, halt, dass irgendwas dazwischen kommt, das hat alles wieder versaut.
Unternehmer, wenn der was aufbaut, dann muss der nebenbei, also vom Freitag ist da wahrscheinlich bestimmt nicht viel drin am Anfang. Das ist halt der große Unterschied.
Und dieses Risiko eben muss eben der Arbeitgeber tragen. Und dadurch finde ich auch, warum sollte er da nicht mehr haben als wir mir?
Es ist praktisch ein ständiges Bekommen und ein ständiges Geben.
Der Arbeitgeber verdient so und so viel und der Arbeitnehmer kriegt bloß den und den Teil davon.
Ne? Das ist ganz klar, das muss also sein.
Diese harmonischen Töne.
Das muss haft ist.
Man muss positiv eingestellt sein.
Bloß damit wir unser System beibehalten.
Sie arbeiten alle ganz auf einer Basis.
Gott sei Dank.
Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es also ein höheres Wesen gibt.
Und das finde ich eben, dass das dann doch, dass man da nicht sagen will, gut, wir als Arbeiter, bitteschön, ich bin auch wirklich ein Arbeiter. Und vielleicht ist es unser eigenes Schuld, dass wir es nicht so mehr gebraucht haben.
Es sind auch bei uns die fähigen Leute sehr bevorzugt, weil die sich alles das zunutze machen können, was im Staat eben für die breite Masse nicht richtig liegt.
Vielleicht ist unser eigenes Schritt.
Ego di absolo.
Und es ist nicht durchaus erforderlich, dass man also hier eine immense Menge von Kapital hat. Und
vielleicht ist unser eigenes Schritt.
Ego di absolo.
Etwas Cleverness und etwas Mut kann man es auch mit kleineren Beträgen machen.
Vielleicht ist unser eigenes Schuld, dass wir es nicht so mehr gebracht haben. Dass wir vielleicht nicht irgendwie das Geschick gehabt haben.
Die Erfolgsmöglichkeit ist zweifellos geboten.
Vielleicht ist unser eigenes Schuld.
Ego di absolo.
Es gibt etwas, was unantastbar ist. Und das sind eben Dinge, die, von denen man sagen muss, hier hört der Bereich des menschlichen Erfassens auf.
Vielleicht ist unser eigenes Schuld.
Dann setzt euch hin und betet ein Vater unser. So geht in euch und dann wird also Gott, wird es mehr oder weniger dann wegwischen.
Das Preislied von Paul Wür ist nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Schon Jahre vorher hat Wür versucht, mit Effekten wie dem Verdoppeln von Sätzen zu experimentieren. Aus der Programmvorschau aus dem Jahre 1967 zu dem Hörspiel »Wenn Florich mit Schachter spricht«.
Viele Jahre übertrafen Florich und Schachter, Schauspieler am selben Theater, zwar meist sich selbst, aber keiner jemals den anderen. Nun muss der Direktor einen von ihnen entlassen. Da er offenbar ein gütiger Herr ist, überlässt er die Entscheidung den beiden. Und weil er weiß, dass er es mit Freunden zu tun hat und also damit rechnet, dass diese zwei sprechen können, weil sie vernünftig sind, wenn sie vernünftig sein wollen, wünscht er, dass sie in einem Gespräch den Geeigneten suchen. Jenen, die Verhältnisse sind so, der die Kraft hat, sein Leben zu ändern und neu anzufangen. Da sie nicht würfeln wollen, findet das Gespräch statt zwischen den beiden. Zwischen ihren Ehefrauen, Rose und Peck, zwischen den Ehepartnern. Doch es kommt nicht vom Fleck. Ist es möglich, objektiv Gründe abzuwägen, keiner Frage auszuweichen, sachlich miteinander zu reden, ohne Hinterhalt, wenn es um die Gesprächspartner geht?
Da bleibt uns nun wirklich nur übrig zu würfeln.
Ohne mich. Ich bin Mensch.
Der aber erfuhr am eigenen Kopf, wie schwach der Mensch ist. Und der es doch ablehnt, im niedrigen Sinne zu kämpfen. Nicht wahr? Du bist doch einer, der seinen Mitmenschen nicht hintergeht, der nicht durch Hintertüren eintritt, um seinen Vorteil zu suchen.
Ich lehne alles ab, was unmenschlich ist.
Die Würfel sind gut. Sie ermöglichen uns, Menschen zu bleiben. Immerhin, sie sind das Mögliche.
So sehr liebe ich das Gespräch, lieber Florich, dass ich auch dann noch sprechen würde, wenn es unmöglich wäre. Aber wir können sprechen.
Wir können es nicht.
Du bist schwach.
Verzeih mir. Verachte den armen Florich nicht.
Also weißt du, das hätte ich von dir nicht gedacht. Du enttäuscht mich. Also meinetwegen. Wenn du, nehmen wir an, wenn du mich hintergangen hättest, also ich meine, so irgendwie deinen Vorteil gesucht hättest, würde ich dir verziehen haben. Würde ich. Aber so? Nein.
Besser als schlecht sein, ist würfeln.
Besser?
Und das Beste, was wir tun können, da wir sonst nichts tun können. Es sei denn, Schlechtes.
Hoffentlich hast du etwas getan, Rose.
Aber Schlechtes wollen wir doch nicht tun.
Hast du? Hast du etwas getan?
Wir alle. Mit den damaligen technischen Mitteln war es jedoch noch nicht möglich, Personen sprechen und ihre Gedanken vor- oder nachlappen zu lassen. Einen zweiten Versuch machte ich in dem 1976 vom Bayerischen Rundfunk gesendeten Originaltonhörspiel Viel Glück. Zunächst wählte ich wieder aus dem Gesamtmaterial aus und mutierte so, dass größere Sinnzusammenhänge entstanden. Ich parzellierte also nicht wie in allen anderen früher entstandenen O-Ton-Hörspielen. Ich fügte als neues Element Kommentare ein, die einige der Diskussionsteilnehmer nach nochmaligem Hören der Gespräche vom Tonband spontan dazu abgegeben hatten.
Bla bla bla. Aber echt muss es sein. Ein ewiger Reigen, aber echt. Bla bla bla. Ein ewiger Reigen.
Ja, die Identität.
Bla bla bla. Ein ewiger Reigen. Das große Glück. Bla bla bla. Ein ewiger Reigen.
Da bist du, du. Das ist es ja.
Bla bla bla. Ein ewiger Reigen.
Ja, du machst Analyse, das stimmt, ja.
Bla bla bla. Ein ewiger Reigen. Eine harmlose Theorie vom Tanz. Bla bla bla. Ein ewiger Reigen.
Ich hab gemeint, wie könnte das große Glück aussehen? Und ich möchte es also noch einmal als These aufstellen. Dieses aus sich heraussteigen, wäre das nicht unter Umständen ganz großes Glück? Ja, das ich meine zum Beispiel auch in dem Moment, wenn ich mit einem Mann schlafe, und glücklich bin, dann bin ich selber mit, weder mit meinem Verstand noch mit, dann bin ich auch nicht nur Gefühl, dann bin ich im Moment nicht mehr ich.
Oder vielleicht doch, aber nicht dieses Kopf-Ich und ja, das so Bewusstsein, naja, also da ist was weggefegt, da ist was anderes da.
Ja, ich finde es gar nicht so, und das ist erstens mal, sind wir ein Kopf, nicht bloß Bauch.
Zwischen Kopf und Geist, und zwischen Kopf und Bauch.
Ja, warst du nicht im Mutterbauch, oder? Du bist ja so runtergekommen, ne, auf der Brennsuppe.
Das Bauch-Ich. Ja, du bist Kopf und Geist.
kehrt er doch zum Bauch zurück.
Wir sind auch Koffer, wir haben nie gelernt, auch Bauch zu sein.
Schön, aber das Gleichgewicht ist entscheidend gestimmt.
Ja, schon, das mag ja sein. Aber das ist einfach Tanz der Mücken. Tanz der Mücken und es ist zugleich tot.
Nein,
das ist Tanz der Mücken.
Was Sie gesagt haben, darin drückt sich die Sehnsucht aus, mal nur Mücke zu sein.
Ja, Mücken.
Wir denken, wir reden, und ich muss die Glaube, das ist jetzt einfach ein gegenteiliges Auspendeln, ich sage mal, das ist dann tatsächlich das Einschleimen in den Mutterschoß. Das, was hier gesagt wird, das ist die
endgültige...
Was sagt er? Einschleimen? Ich glaube, ich spinne.
Es gefällt mir immer noch gutes Wort, eingeschleimt. Das möchte ich immer weiter gebrauchen. Bei all diesen Typen da, den Schmierigen.
Nein,
ich behaupte das Gegenteil. Jetzt kommen die riesigen, unbewussten Potenziale erstmal raus. Ein kleines bisschen vielleicht. Und das identifizierst du als Regression wieder zurück in die Mutter, in die Wärme und die Feuchtigkeit und die Ernährung und alles.
Viel Glück aus dem Jahr 1976. 1984 fragte Klaus Schöning Paul Wühr, ob er in der Metropolis-Reihe des WDR-Hörspielstudios die Stadt München übernehmen wolle. Das war kein Zufall. Denn Wühr war ja in der Zwischenzeit bekannt geworden für sein Arbeiten im Studio, für sein Collage- und Montageverfahren, für sein Kombinieren und Schneiden. In der Metropolis-Reihe des WDR Akustische Städteporträts realisierten bildende Künstler, Klang- und Audiokünstler, Musiker und Komponisten und Schriftsteller ihre Öffnung zur Welt der Klänge und Geräusche. Hier seien stellvertretend nur ein paar der vielen Künstler zitiert, um das weite Spektrum und damit den unterschiedlichen Zugang zu den akustischen Visionen großer Städte anzudeuten. Beispielsweise aus Vancouver der Akustiker, Hörforscher und Theoretiker Murray Schäfer mit der Vancouver Soundscape oder der französische Musiker und Komponist Pierre Henry, der gemeinsam mit Pierre Schäfer in den 50er Jahren maßgeblich zur Entwicklung der Musique Concrète beigetragen hat. Er realisierte Metropolis Paris. Metropolis New York City komponierte der amerikanische Soundpoet und Essayist Richard Costellanitz. Metropolis Köln und Stockholm der amerikanische Klangkünstler Bill Fontana, den wir letzte Woche mit seiner ersten Satellitenohrbrücke San Francisco Köln im Kunstradio vorstellten. Paul Wühr sieht sich mit Soundseeing Metropolis München durchaus zugehörig zu dieser Künstlerreihe. Doch vor allem von den Musikern unter ihnen fühlt er sich entfernt und betont besonders ihnen gegenüber seinen Status als Schreiberling.
Ich glaube, ich habe in einem Fluss gearbeitet. Es geht nahezu eine Stunde durch und ist sehr wild und sehr flutend eben und fließend. Und die Musiker, die arbeiten, was ich gehört habe von ihnen, die teilen mehr ein, selektieren oder selegieren mehr, die haben mehr Stillen, das habe ich auch, stille Punkte, aber die erscheinen nicht so ausgespart. Cage zum Beispiel lässt plötzlich eine Minute lang vollkommene Stille sein. Ne? Ich nehme an, dass ihnen das einfach nicht gegliedert genug, komponiert genug erscheint. Aber da müsste ich widersprechen, das ist genau komponiert. Ne? Und man kann bei mir natürlich, man muss bei mir die Klänge und die Geräusche ganz genau heraushören. Die werden ihnen nicht so deutlich und so deutlich signalisiert. Die muss man durch mehrfaches Hören heraushören, weil sie eben so vielfältig sind.
So sehr fasziniert Paul Wühr anfangs von dem Projekt war, so sehr stellt er im Laufe seiner Vorarbeiten dazu fest, dass das Arbeiten mit Geräuschen und Klängen für ihn doch etwas völlig Neues darstellte. Es bedurfte einer langen Phase des Nachdenkens über die ungeahnten Möglichkeiten des Hörens. Es bedurfte langer Spaziergänge durch München, bis, wie Wühr es selbst formulierte, aus visuellen, auditive Wahrnehmungen geworden waren. Paul Wühr und sein technischer Assistent Michael Langer hatten sich aber auf das Abenteuer Metropolis München eingelassen.
Es dauerte einige Wochen, bis aus visuellen Stadtwanderungen wirklich und ausschließlich auditive geworden waren. Die Komposition einer Stadtführung war von Anfang an geplant. Auf diese Weise wollte ich der Gefahr einer mehr oder weniger beliebigen Sammlung von Geräuschen, die typisch sind für München, entgehen. Wir mussten zunächst lernen, dass man bei geschlossenen Augen Bewegungen im Raum nur sehr vage folgen kann. Das Ohr lokalisiert zwar mit hoher Geschwindigkeit eine Schallquelle in ihrer Richtung, ermisst aber sehr ungenau ihre Entfernung. Bewegt sich eine Schallquelle auf den Hörer zu oder in unterschiedlichen Entfernungen an ihm vorbei, verändern sich also Richtung und Entfernung gleichzeitig, dann wird die Bewegungsrichtung unbestimmbar und zur Irritation. Durch Stereoaufnahmen wurde diese Irritation perfekt. Wir als Aufnehmende wussten zwar noch, an welchem Standort wir die Geräusche empfangen hatten, dem Hörer jedoch fehlt diese gespeicherte Information völlig. Aufgrund dieser physiologischen und technischen Gegebenheiten verbot sich somit eine kartografische Stadtführung. Diese musste zu einer Sightseeing-Tour fürs Ohr, nämlich zu einer Soundseeing-Tour, werden. Ich verzichtete nicht nur auf die authentische Führung, sondern ich verstärkte und verdichtete diese Irritation, indem ich keine Rücksicht mehr nahm auf lokale Zusammenhänge. Zunächst in einer Partitur und dann bei der Mischung im Studio stellte ich mit den Ohren denkend keine kartografischen, sondern semantische Zusammenhänge her, die den Hörer reizen sollten, selbst Zusammenhänge herzustellen, also mit den Ohren zu schauen, was nur bedeuten kann, dass er mehr sieht, dass er die Stadt hinterschaut. So ist der Begriff Soundseeing zu verstehen. Aus der Not eine Tugend machend entstand durch die Irritation nicht der geläufige Irrgarten, sondern eine Irreführung, bei der Münchens Lokalitäten als Sound umbesetzt und schließlich durch eine Stadt-Sound-Komposition ersetzt wurden, die nicht durch Beliebigkeit der Geräusche, sondern als eine bestimmte Gestalt zu hören, das heißt zu denken, gibt. Hier schauen die Ohren. Bei dieser Führung, die sich große Sprünge auch durch die Geschichte erlaubt, gibt es Gänge und Märsche, vor allem aber Auf- und Abstiege, die wegen des unterschiedlichen Aufsetzens der Füße auf den Stufen mit dem Ohr deutlicher wahrzunehmen sind. Diese weitere Möglichkeit zum Vermeiden beliebiger Richtungslosigkeit betont auch die vertikale Achse der Komposition. Zuletzt sei noch erwähnt, dass mich natürlich die verbalen Elemente in dem vorgefundenen Geräuschmaterial interessierten. Worte, Ausrufe, Sätze verführten zu Geräuschen und umgekehrt.
Bitte denken Sie jetzt daran, Ihre Kopfhörer aufzusetzen, um Soundseeing Metropolis München wirklich akustisch genießen zu können. Seine Originaltonhörspiele. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Peter Wolfsberger, Ingenieur Franz Schennold und Marie-Luise Angerer. Redaktion Heidi Grundmann.